Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Tierische Liebe, der Hund und wir, eine ganz besondere Familiengeschichte von Frank Kasper.
I love that dog. Where he runs up to me when I call. Where he chases his favorite red rubber ball.
Er gibt mir was. Das kann dir kein Mensch geben. Er ist so feinfühlig, er merkt sofort, wenn es mir schlecht geht. Er ist da, er legt sich hin. Dann verhält er sich auch ganz anders, dann ist er ganz ruhig.
Wenn man dann so eng zusammen ist, dann hat man natürlich auch ja, irgendwie so eine innerliche Bindung.
Im Zusammenleben mit einem Tier wird eine gemeinsame Welt aufgebaut.
Die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist natürlich schon sehr eng und teilweise sehr intensiv. Wir haben uns ja zusammen über einen ganz langen Zeitraum entwickelt.
Affe trifft Wolf.
Eine Begegnung, die die Welt veränderte.
Mehr als 9 Millionen Hunde leben in Deutschland. Ihre wichtigste Aufgabe besteht darin, Menschen Gesellschaft zu leisten und ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Als verwandte Seele, Ansprechpartner und Begleiter für alle Lebenslagen.
In meiner sehnsuchtsvollen Vorstellung hatte ich mich stets an der Seite eines großen, stolzen, hochbeinigen Hundes mit schwarz oder braun glänzendem Fell und unbeugsamem Charakter gesehen, der mühelos über Gatterzäune springen und jeden Einbrecher in die Flucht schlagen könnte.
Die Kolumnistin Ildikó von Kürti. Sie ist nicht allein mit ihrem Wunsch nach einem vierbeinigen Gefährten. Ihr Bestseller Hilde, mein neues Leben als Frauchen, versammelt Glücksmomente und Missgeschicke aus dem Alltag mit Hund.
Die Terrassenbeleuchtung erhellt die Szenerie dürftig, aber ausreichend. Frau in Schlafanzug, Flanell, rosa und Pantoffeln, Plüsch gemustert, mit gezücktem Gassibeutel, schwarz, biologisch abbaubar, redet beschwörend auf kleinen Hund, Karamellbeige, ein. Ich überlege mir, wie ich Hilde auf möglichst peinlichkeitsfreie Weise deutlich machen kann, dass hier und jetzt der geeignete Ort wäre, zumindest ihr kleines Geschäft zu verrichten.
Der Partnerhund krempelt das Leben um. Er verlangt Zeit, Aufmerksamkeit und ein eigenes Budget. Die Ausgaben für Futter liegen bei 30 bis 100 Euro im Monat. Für den laufenden Betrieb mit Steuern, Tierarzt, Versicherung und Ausrüstung sollte man mit weiteren 100 Euro rechnen. 3 lange Spaziergänge am Tag sind Pflicht. Der Hund braucht Erziehung. Er knüpft ständig Kontakte zu anderen Hunden und ihren Menschen. Das muss man wollen und aushalten. Längst bilden Beziehungsratgeber für Mensch und Tier ein eigenes Genre. Sie widmen sich allen Altersstufen und Temperamenten.
Entspannt durch die Flegelzeit, wenn Hunde erwachsen werden.
Der aufgeregte Hund. Gemeinsam zu mehr Ruhe und Gelassenheit.
Die Weisheit alter Hunde. Gelassen sein, erkennen, was wirklich zählt. Was wir von grauen Schnauzen über das Leben lernen können.
Der Umgang mit Hunden ist persönlicher und emotionaler geworden, meint die britische Publizistin Jackie Collis Harvey. Die Grenze zwischen Mensch und Haustier verschwimmt dabei zusehends.
Wir füttern unsere Haustiere in der Küche, in der wir auch selbst essen. Wir lassen sie in unserem Bett schlafen und gewähren ihnen damit ein Privileg, das die Mehrheit der Menschen nur ausgewählten Artgenossen einräumt. Wir streicheln sie spontan. Wir reden mit ihnen in jener Sprache, in der Mütter mit ihren Kindern reden. Und wenn sie sterben, trauern wir und erinnern uns an sie, wie wir es bei Familienmitgliedern tun.
Jackie Collis Harvey, ziemlich beste Gefährten.
Von der Hundetagesstätte über den Dogwalker-Service bis hin zum Tierbestatter reichen die Dienstleistungen, die den Hund vom einfachen Haustier in den Stand eines Gefährten erheben. Sport-, Erlebnis- und Ernährungsprogramme werden auf seine Bedürfnisse abgestimmt. Als Familienmitglied lebt er heute meist selbstverständlich in gemeinsamen Wohnräumen mit seinen Menschen. Noch vor 1-2 Generationen war der Platz vieler Hunde draußen im Zwinger, in der Hütte oder im Stall.
Heutzutage ist die soziale Bindung von Hundebesitzer zu seinem Vierbeiner sicher intensiver als vor einigen Jahrzehnten. Da war der Hund Gebrauchsgegenstand für die Jagd, um den Hof zu beschützen, um das Dorf zu beschützen.
Der Biologe und Wissenschaftsjournalist Jochen Stadler lebt in der Nähe von Wien. In seinem Buch »Guter Hund, böser Hund« beschreibt er ausführlich, wie sich das Zusammenleben von Mensch und Hund verändert hat.
Natürlich gibt es weiter die Gebrauchshunde, die bei der Polizei, beim Militär, bei Rettungseinsätzen, für Jäger und als Therapiehunde arbeiten. Das ist für manche Hunde wirklich ein Beruf, für manche Hunde ein Hobby. Die sind Familienhunde und werden dann mit solchen Aufgaben ehrenamtlich, sage ich jetzt einmal, betraut.
Jochen Stadler selbst engagiert sich in seiner Freizeit bei der österreichischen Wasserhunderettung. Er bildet seine Hündin Cleo dafür aus, Menschen in Not zu Hilfe zu kommen. Damit ist er nicht allein. Beim Militär etwa werden Hunde darauf trainiert, Sprengstoff oder Rauschgift aufzuspüren. Sie unterstützen Soldaten bei Kampfeinsätzen. Die Bundeswehr züchtet sogar den Nachwuchs für ihre über 280 Diensthunde selbst. Darunter auch belgische Schäferhunde, wie die US-Army-Hündin Conan, die Schlagzeilen machte, weil Präsident Donald Trump persönlich sie für ihren Einsatz lobte.
Aber definitiv ist es so, dass die Mehrzahl der Hunde Deutschland, Österreich, Familienhunde sind, deren wichtigste Aufgabe für den Menschen ist, ein verlässlicher Sozialpartner zu sein.
I love that dog. Where he chases his tail all over the place. The way he stands up on his hind legs and licks my face.
Hunde, die als Familienmitglied gelten, werden heute auch ganz anders medizinisch behandelt, wenn es ihnen schlecht geht. Alice Kortekamp macht als Physiotherapeutin für Hunde Hausbesuche in der Eifel. Einmal in der Woche fährt sie zu ihrem Patienten Hubert. Der italienische Jagdhund leidet seit langem unter Rückenproblemen.
Er hat eben eine schlechte Hüfte, der hat Arthrose, er hat schon mehrere Verdachte auf Bandscheibenvorfälle gehabt. Und da geht es einfach darum, ihm so ein bisschen Erleichterung, Entspannung zu bringen, Schmerzlinderung, also dass er weniger Schmerzmittel nehmen muss, dass es einfach gut im Alltag zurechtkommt. Zum Beispiel die Treppe kommt er nicht mehr gut hoch und so weiter. Und da versuchen wir halt dran zu arbeiten.
Kaum hört Hubert die Entspannungsmusik, legt er sich schon auf seine Matte.
Jetzt fangen wir mal an.
Alice Kortekamp tastet seinen Rücken ab. Behutsam. Dann setzt sie die Akupunkturnadeln an.
Gibt halt hier ein paar schöne Punkte im Nackenbereich. Und auch gleichzeitig Meisterpunkte für die Knochen. Da er auch viel Knochenprobleme hat. Das ist das Schöne bei der Akupunktur, da kann man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Mhm. Zusätzlich massiert sie Huberts Rücken mit einem speziellen Schallwellengerät.
Sind die Hunde heute verspannter als früher?
Das kann ich nicht sagen. Ich denke, früher war das dann halt so. Ne? Der Einzige, der es wusste, war der Hund, dass er verspannt war, glaube ich. Ne? Heute haben die Leute da ein bisschen mehr Sensibilität für, denke ich, dass sie merken, der Hund kann sich nicht gut bewegen. Mhm. Was macht die da?
Eine Behandlungseinheit, ja. Physiotherapie mit Akupunktur für Hunde, kostet je nach Anbieter rund 30 bis 70 Euro plus Anfahrt. Das ist nicht unüblich. Gerade wer einen älteren Hund hat, muss sich auf Extraausgaben für Tierarztbesuche und medizinische Behandlungen einstellen, sagt Huberts Besitzer Bernhard. Aber die wohltuende Wirkung für seinen Hund ist es ihm wert.
Also unsere Erfahrungen sind gut. Beim Hubert sehen wir, dass er eigentlich so danach immer ein bisschen fideler ist und gelassener und fröhlicher. Also man kann das wirklich merken, dass ihm das gut tut. Das kann man sehen und dann geht es einem selber auch gleich ein bisschen besser damit. Obwohl man jetzt nichts davon jetzt abbekommen hat in dem Sinne. Ne? Aber es geht einem gut, weil es dem Hund gut geht.
I love a dog. So even if he is a little bad sometimes. Sometimes he barks too loud at night. Maybe he chases cats over the fence. But he's not the kind that growls and he's not the kind that bites.
Auf den ersten Blick sind Mensch und Hund ein ziemlich seltsames Gespann. Ein hochentwickelter Primat und ein wilder Fleischfresser. Zoologisch betrachtet passt da zunächst nicht viel zusammen. Das meint auch der britische Genetiker Brian Sykes. In einer fiktiven Buchszene malt er sich aus, wie es sich zugetragen haben könnte, als Menschen und Wölfe begannen, gemeinsam auf die Jagd zu gehen. Eine Wölfin namens Lupa spielt in seiner Schilderung die Schlüsselrolle.
Lupa, die ein Gespür für schwache Tiere hatte, suchte aus, welches Herdenmitglied gejagt werden sollte. Das Rudel hetzte es und die Menschen folgten ihm, so gut es ging. Wenn das von der Herde getrennte Tier müde wurde, kesselten die Wölfe es ein, bis die Menschen eintrafen und es mit ihren Speeren töteten.
Brian Sykes, Darwins Hund.
Der Brite sieht im gemeinsamen Jagderfolg unserer Vorfahren mit dem Wolf eine entscheidende Weichenstellung für die Entwicklung des Menschen. Aus seiner Sicht hat Homo sapiens sich den Wolf nicht untertan gemacht. Brian Sykes spricht von einer Koevolution, von der beide Arten profitierten.
Diese Koevolution trug sogar entscheidend dazu bei, dass Homo sapiens im Wettbewerb mit anderen Hominiden wie dem Neandertaler die Oberhand gewann, aus seiner kleinen Nische heraus eine überwältigende zahlenmäßige Überlegenheit erreichte und den Einfluss erlangte, den wir heute genießen.
Brian Sykes geht nicht so weit zu behaupten, dass die gesamte menschliche Zivilisation auf vier Pfoten ruht. Aber er hält die Allianz von Mensch und Hund für ebenso entscheidend wie die Kontrolle des Feuers, die Entwicklung der Sprache und die Erfindung der Landwirtschaft. Auf 15.000 bis 40.000 Jahre vor unserer Zeit datieren Forscher die Phase, in der Wölfe sich Menschen angeschlossen haben. Allem Anschein nach in der Eiszeit-Savanne, einem Lebensraum, den unsere Vorfahren sich erst erobern mussten.
Das heißt also, der Mensch ist in eine Nische vorgestoßen, die bereits vergeben war, nämlich an den Wolf. Ist das nicht interessant? Ja, der Mensch ist in diese Nische vorgestoßen und hat sich dann mit dem Wolf befreundet. Er hat den Wolf, das weiß man aus prähistorischen Forschungen, hat den Wolf verehrt als Totemtier, als mystischen Ahnen und hat gleichzeitig sich mit dem Wolf befreundet. Und dann haben beide ihre Fähigkeiten zusammengelegt und der Mensch als Jäger, der eigentlich gar nicht in diese Nische so richtig gehörte biologisch, hat auch die falschen Zähne, kann aber sehr gut laufen. Der Mensch als Jäger hat den Wolf als Jäger dazu bekommen. Und beide zusammen sind eine ziemlich tödliche Mischung.
Ein Spaziergang mit dem Biologen und Philosophen Andreas Weber. Auf den Spuren von Wolf, Hund und Mensch. Worauf beruht Ihre Erfolgsgeschichte? Na gut, zunächst mal hat der Wolf die größeren Zähne.
Also ich glaube nicht, dass der Vorteil des Wolfes die großen Zähne waren. Sondern der Vorteil des Wolfes war, dass er extrem gut kooperiert. Dass er miteinander gut kooperiert, dass er aber auch mit den Menschen gut kooperiert.
Durch Beobachtungen im Freiland haben Biologen entdeckt, dass Wolfsrudel keine so strikte Rangordnung haben, wie das lange Zeit behauptet wurde.
Es gibt auch nicht den Leitwolf, sondern es gibt ein Elternpaar mit Kindern aus verschiedenen Jahren, die dann nach und nach abwandern. Und anders als es der Mythos will, ist die Leitung der Wolfsfamilie nicht das Dekret eines absolutistischen Herrschers oder Warlords, sondern ist familiäre Kooperation. Das heißt, da wird nicht befohlen, sondern es wird sozusagen ausgehandelt oder abgecheckt oder in Gegenseitigkeit situativ entschieden. Ja, also was jetzt gerade am besten passt, okay, jetzt machst du das, du läufst jetzt da hinten rum, du bist jetzt näher dran. Wölfe sind extrem flexibel. Wölfe können auch Führung abgeben, also das Alpha-Tier, das es ja so gar nicht gibt. Also sagen wir, der Familienvater, der gibt die Führung auch ab an Jüngere. Und sind also vergleichsweise unhierarchisch strukturiert.
Die Wolfsforscher Günter Bloch und Elli Radinger halten es deshalb sogar für möglich, dass Menschen ihre kooperative Gruppenkultur von Wölfen übernommen haben.
Die Urmenschen hatten reichlich Gelegenheit, genau hinzuschauen, was wir heute bei unseren Wolfsstudien oft sehen. Wölfe, die Empathie ausdrücken, indem sie kranke und verletzte Gruppenmitglieder unterstützen, uneigennützig mit Futter versorgen, bis zur Selbstaufopferung alle zusammen Welpen aufziehen und sich in schlechten Zeiten kollektiv aus Nahrungsbunkern ernähren. Wir sehen ständig, dass Hundeartige auf hohem ethisch-moralischem Niveau interagieren und spielen, indem sie soziale Rollen einüben, Rollen tauschen und Fairplay praktizieren.
Günter Bloch, Elli Radinger, Affe trifft Wolf.
Auch Andreas Weber kann sich vorstellen, dass unsere Vorfahren sich nach dem Vorbild der Hundeartigen oder Kaniden gewissermaßen selbst gezähmt haben.
Es ist ja eigentlich ein Thema des Menschen als Primaten, wie er mit seiner Aggressivität umgeht und diese Aggressivität in Kooperativität verwandelt.
Denn unsere nächsten Verwandten unter den Primaten leben in Gruppen, die von Hierarchie und Dominanz geprägt sind.
Das Primatenerbe, aus dem wir kommen, da gibt es immer ein Alpha-Männchen, das einen Harem hat. Die anderen Männchen kommen nicht zum Zuge und die Weibchen werden dominiert. Das ist ein total anderes Erbe. Diese Primatenwelt ist viel brutaler als die Wolfswelt, weil es ständig darum geht, die Stellung in der Rangfolge zu bewahren. Also das heißt, der Wolf, der sich an den Menschen anschloss, brachte diesem Menschen eine Form von Zahmheit, die der Mensch so vielleicht gar nicht kannte oder die er vielleicht gerade dabei war zu erfinden. Und das ist die Form von Zahmheit, die wir bei den Kaniden finden.
I love that dog, the way he catches a frisbee as he leaves. The way his eyes and paws flutter as he sleeps.
Hallo, komm rein.
Hallo. Ach. Heute die Tour mit.
Zurück in der Eifel. Alice Kortekamp trifft bei ihrem nächsten Patienten ein. Theo ist 4 Jahre alt. Ein stattlicher Rüde mit 86 cm Schulterhöhe. Aber 3 Jahre lang plagten ihn starke Schmerzen. Er konnte sich nicht mehr setzen und nicht mehr ins Auto steigen. Seine Besitzerin Anita entschied sich schließlich für eine Behandlung, bei der Goldstückchen in Theos erkrankte Gelenke implantiert wurden, um die Schmerzen zu lindern. Keine leichte Entscheidung, denn allein die Kosten für die Goldimplantation beliefen sich auf rund 3.000 Euro.
Ja, das war nur das. Ne? Vorher war ja schon die Röntgenaufnahmen, die regelmäßigen Arztbesuche, das MRT. Gab es auch nicht umsonst. Ja, es sind schon enorme Kosten. Ich denke, das muss man sich auch bewusst sein, wenn man ein Tier anschafft, dass das auf einen zukommen kann. Und für mich wäre es ganz schlimm, sagen zu können, ich kann irgendwas, was er braucht für sein Wohlbefinden, aus Kostengründen nicht machen. Also das wäre ganz schlimm für mich.
Bevor seine Krankheit Theo so stark einschränkte, hatte Anita ihn zum Schulhund ausgebildet und an eine Grundschule mitgenommen, wo sie als Förderlehrerin unterrichtet.
So ein Hund, der hinterfragt ja nicht und guckt sich den an, mag ich den oder nicht. Also er ist erstmal offen und wenn die freundlich auf ihn zugehen, dann zeigt er denen auch Zuneigung. Den interessiert nicht, ob das jetzt der Anführer in der Klasse ist, ob das ein guter Schüler ist oder ein schlechter.
Wenn Anita mit Theo in die Klasse kam, haben die Kinder ihm vorgelesen.
Und gerade die, die nicht so gut lesen können und Hemmungen haben, vor der Klasse zu lesen, die hatten keine Hemmungen, vor Theo zu lesen. Der ist nicht kritisch. Der hat einfach da gelegen und er hat es genossen, weil er Zuneigung bekommen hat durch die Kinder. Und die Kinder hatten das Gefühl, er hört ihnen zu.
Mit Theo lernten die Schülerinnen und Schüler auch Grundzüge von Führung und Respekt im Umgang mit dem Hund. Eine klassische Aufgabe für Therapiehunde, die heute schon in zahlreichen Bereichen erfolgreich eingesetzt werden. Im Deutschen Assistenzhundezentrum in Berlin etwa werden Hunde professionell dazu ausgebildet, Menschen mit körperlicher oder psychischer Behinderung im Alltag zu unterstützen. Bei Diabetes etwa oder bei Epilepsie. Studien konnten zudem zeigen, dass eine Therapie mit Hunden blutdrucksenkend wirkt und sich allgemein die psychische Befindlichkeit von Patienten stark bessert.
So einem Hund als Zweitklässler zu sagen, mach Sitz, dreh dich oder was auch immer und der führt das aus, das ist natürlich für das Selbstwertgefühl ganz toll. Ne? Der hört auf mich, der macht, was ich sage, wenn ich es freundlich rüberbringe. Auch das ist wirklich so ein Aspekt, das war mir auch ganz wichtig, das haben wir in den ersten Stunden auch sehr intensiv besprochen, wie gehe ich auf einen Hund zu, was mag der nicht und dass die Kinder auch lernen, sich dann zurückzunehmen. Auch wenn sie jetzt mal gerne zum Beispiel über die Route fahren, weil die halt so imposant ist, er mag es nicht und dann muss ich das lassen, weil ich möchte ja, dass er sich wohlfühlt. Und es war den Kindern wichtig, dass er sich wohlfühlt.
Auf dem Weg zum nächsten Physiotherapietermin kommt Alice Kortekamp noch einmal darauf zu sprechen, wie sich das Verhältnis vieler Halter zu ihren Hunden verändert hat und was sie bereit sind, für ihre Behandlung zu investieren.
Wie gesagt, es ist halt natürlich schon eine Geldfrage. Und es gibt auch immer wieder die Sprüche, die auch Tierärzte zu hören bekommen. Ja, lohnt sich das denn noch bei so einem alten Hund? Und das ist natürlich schwierig, ja.
Und ein alter Hund ist es ja in aller Regel, ne?
Nee, also ich habe ganz viele noch nicht mal ein Jahr alte Hunde zum Beispiel, die schon wirklich operiert werden müssen, weil das Kreuzband gerissen ist, der Meniskus schon beschädigt ist, der Hund wirklich komplett lahmend im Hinterbein. Ich kenne schon Leute, die haben schon einen Kleinwagen in den Hund gesteckt, weil da immer wieder noch Operationen eine sich nach der anderen zog. Ja, also, und die Leute sind da auch bereit, das zu zahlen.
I love that dog. So even if he is a little bad sometimes, I mean, who isn't? Maybe he barks too loud at night. I mean, is that really bad? No. Maybe he chases some cat over the fence.
sounds, but he's not the kind that growls and he's not the kind that bites.
Also auf die Plätze, fertig und loslaufen bitte.
Zu Besuch in einer Hundeschule in Berlin-Neukölln-Britz.
Platz!
Auf dem weitläufigen Freigelände bietet Trainerin Jennifer Bozzo Übungen für Gruppen- und Einzeltrainings an.
So, genau. Der Hund soll liegen bleiben, ihr sollt gerade stehen bleiben. Und ich gehe jetzt um jeden einmal rum.
Denn der angemessene und artgerechte Umgang mit einem Hund verstehe sich nicht von selbst, sagt sie.
Rico. Super. Sitz. Prima. Klasse.
Es beginne schon oft im Welpenalter, dass Besitzer einfach nicht bemerken, welche Beziehungsangebote ihr Hund ihnen macht.
Also ein Welpe schaut sehr oft zu seinem Besitzer hoch, das wird meistens aber leider ignoriert. Und dann bemerkt der Besitzer immer erst dann, dass irgendwas ist, wenn der Hund sozusagen Blödsinn macht. Was für einen Welpen auch ganz normal ist, dass er sehr viel von der Straße aufnimmt. Wie schmeckt so ein Blatt? Was ist Sand? Was sind Steine? Und da wird dann viel mehr eingegriffen, oh Gott, ne? Dass er darf auf gar keinen Fall was in die Schnauze nehmen und das auch nicht runterschlucken. Und dann wird ganz viel geschimpft und dann hat der Welpe natürlich noch weniger Lust, irgendwie mit mir Gassi zu gehen. Und ich sage immer, wer mehr mit seinem Hund schimpft, als ihn zu loben, der hat ein Problem, definitiv.
Auf der anderen Seite beobachtet Jennifer Bozzo bei immer mehr Leuten eine generelle Scheu, ihrem Hund Grenzen zu setzen.
Der Hund läuft los, die Leine ist dann durchgezogen und die Leute laufen lieber hinter ihrem Hund hinterher, als stehen zu bleiben, weil sie Angst davor haben, dass der Hund jetzt einen Ruck am Halsband erleben könnte, den er ja selber verursacht, aber das möchten die Besitzer nicht. Und da wird dann viel mehr auf den Hund geachtet, auf seine Bedürfnisse in dem Sinne, als auf die eigenen und das geht dann zu weit. Dann bringe ich lieber dem Hund, vor allem wenn ich ihn schon im Welpenalter zu mir hole, gleich von Anfang an bei, dass er nicht mit mir Gassi geht, sondern ich mit ihm. Und das brauche ich jetzt auch nicht wiederum so machen, dass ich da jetzt den absoluten Alpha raushängen lasse, sondern einfach, indem ich mit dem Hund zusammen spazieren gehe und ihm zeige, dass es sich lohnt, mit mir mitzulaufen.
Denn die Erfahrung zeigt, gemeinsame Erlebnisse motivieren einen Hund im Zweifel mehr als jedes Leckerli.
Da ist zum Beispiel ein Baumstamm, da kann ich den Hund drüber balancieren lassen. Und wir beide freuen uns darüber, dass man was geschafft hat und zusammen was gemacht hat.
Natürlich muss ein Hund lernen, wie man in der modernen menschlichen Welt zurechtkommt. Das kann er nicht wissen.
Auch Jochen Stadler plädiert für einen Führungsstil, der die Bedürfnisse des Hundes mit im Blick hat. Aber von einem Hundeführer alter Schule grenzt er sich deutlich ab.
So jemand versucht in jeder Situation dem Hund zu zeigen, dass er der Chef ist. Der Hund darf nicht auf die Couch, der Hund darf nicht als Erster durch die Tür. Wenn der Hund sich nicht dementsprechend verhält, dann wird er oft mit Gewalt und Zwang zurechtgewiesen. Schmeißt den Hund um, fixiert ihn auf den Boden und wenn er dann ein wesentliches Häuflein Elend ist, dann hat man halt gewonnen und ist der Dominante.
Aber was wäre denn ein guter Rudelführer?
Der Rudelführer im positiven Sinn ist jetzt kein dominanter Despot, sondern ein freundlicher Anführer, der zeigt, wie man in der Welt zurechtkommt, der mit gutem Beispiel quasi vorangeht, der natürlich Grenzen setzt, wenn es für den Hund gefährlich wird, wenn es für andere Menschen unangenehm sind, aber das immer auf freundliche Art und mit positiver Bestätigung rüberbringt.
Wie fühlt er sich noch heute an?
Er fühlt sich gut an. Es lässt sich hier auch schön ablösen, wie man sieht. Also er ist nicht verklebt von den Faszien her. Ist auch immer gut. Da haben wir schon einiges gelöst und gelockert. Ja, er ist natürlich hier hinten immer noch ein bisschen fester, als es sein sollte. Aber sind wir ja dran am Arbeiten. Ne?
Hausbesuch in der Eifel bei Claudia und Alexander. Ihr Labrador-Rüde Tasco ist gerade mal 2 Jahre alt. Ein ungestümer junger Hund. Aber eine Gelenkserkrankung bremste ihn monatelang aus. Immer häufiger humpelte er ohne äußeren Anlass. Schließlich schaffte er es nicht mal mehr die Treppe hinauf in den ersten Stock.
Da kam er gar nicht mehr hoch, obwohl die ganze Familie oben ist.
Auch Tascos Besitzer haben sich für die Goldimplantation entschieden. Jetzt unterstützt Alice Kortekamp den Hund mit Massagen und gezielten Übungen bei der Rehabilitation. In der Zeit von Tascos Genesung ist Claudia besonders aufgefallen, wie das Zusammenleben mit Hund ihre eigene Wahrnehmung verändert. Die Aufmerksamkeit für ihn wirkt auf sie selbst zurück.
Was mir nur bewusster geworden ist, wenn ich gestresst bin, dass das sich total auf ihn überträgt und ich dann erstmal für mich einen Punkt suchen muss, dass ich selber runterkomme und dann erst mit ihm gehe oder mache, weil wenn ich dann mit ihm spazieren gehe, ist er auch ganz anders drauf wie im, sagen wir mal, im normalen Alltag. Also sowas, bewusster halt, achtsamer sein mit vielen Dingen. Ich gehe halt morgens spazieren, nicht, was muss ich heute noch mal alles machen, sondern ich genieße einfach das, dass die Sonne aufgeht morgens, wenn ich um 6:50 losgehe momentan, das kann ich genießen. Das konnte ich vor 3 Jahren nicht. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Und das wird mir halt bewusster. Also ich würde sagen, vielleicht die Achtsamkeit, dass ich das von ihm gelernt habe.
Hunde schauen uns an und gucken uns an und sagen, okay, wie bist du denn so drauf? Jetzt gucken wir mal. Also das wissen sie, dass wir das so kommunizieren. Und sie brauchen auch diese Form von Kommunikation. Das heißt, der Hund hat noch was anderes gelernt. Er hat ein Bedürfnis entwickelt. Also nach Eingebundensein in die menschliche Sozialstruktur.
Im Lauf von mehreren 10.000 Jahren an der Seite des Menschen sind Hunde zu Experten in Beziehungsfragen geworden, glaubt Andreas Weber.
Wir können 2 Dinge über eine gute Beziehung vom Hund lernen. Und ich würde sagen, beides sind die beiden fundamentalen Säulen einer guten Beziehung. Und das eine ist, dass zu einer guten Beziehung unbedingte Echtheit gehört, also Authentizität. Also ich zeige dir meine Gefühle und bin so, wie du mich siehst. Ich spiele dir nichts vor, bewusst oder unbewusst. Und das zweite ist, ich bin wirklich an Gegenseitigkeit interessiert. Das heißt, ich möchte dir wirklich etwas geben und ich vertraue darauf, dass du mir wirklich etwas geben wirst.
Man kann behaupten, dass alle Tierarten in gewissem Sinne in ihrer eigenen Welt leben. Aus einer solchen Betrachtung heraus würden wir niemals ein Tier einer anderen Art verstehen. Das Tier würde in seiner Welt leben und wir in unserer. Allerdings sind die Grenzen zwischen diesen Welten porös.
Lars Svensson, Tiere verstehen.
Verständnis zwischen Mensch und Tier ist also bis zu einem gewissen Grad möglich. Vorausgesetzt, beide haben ein Interesse an Verständigung.
Im Zusammenleben mit einem Tier und dem Entwickeln einer Kommunikation, wobei das Tier lernt, sie zu verstehen und sie das Tier, wird eine gemeinsame Welt aufgebaut. Es wird immer große Teile ihrer Welt geben, an der das Tier nicht teilhaben kann. Und umgekehrt. Durch das Zusammenleben wird die Welt, die man teilt, jedoch größer.
Insofern ein Glück, dass wir die Hunde haben, um zu lernen, in Beziehung zu sein. Das wäre in meinen Augen die Übersetzung von dem resignierten Satz des Menschen, den ich auch schon oft getroffen habe, der sagt, Hunde sind die besseren Menschen. Dann sagt er eigentlich, Hunde schaffen es, ohne Toxizität in Beziehung zu sein. Aber das schaffen wir auch, wenn wir das versuchen und wenn wir das ihnen ein bisschen abschauen, glaube ich. Deswegen lebe ich mit meinem Pudel zusammen. Das ist eine reinigende Beziehung.
I love that dog. Where he smiles when I pat his head. The way he curls up and snores some nights by my bed. I love that dog. I love that dog. I love that dog. Ooh, oh, 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 oh.
Tierische Liebe, das war Frank Kaspers Feature über die ganz besondere Familiengeschichte von Hund und Mensch. Regie hatte Friederike Wigger, Ton Thomas Monnerjahn, Sprecherin war Marina Frenk, Sprecher Timo Weißschnur und Frank Kasper der Autor, Redaktion Kim Kindermann.